Herzlich willkommen aus der Schader Stiftung und in die Schader Stiftung zu unserem Podcast In guter Gesellschaft. Heute neben mir, wie immer, Dr. Stella Lorenz. Hallo Stella.
Hallo Dennis Weiß, zu meiner
Schön,
Seite.
Schön, dass du dabei bist. Und gegenüber unser Gast heute, Bettina Bohle. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wir wollen mit ihr über ihre Arbeit und über die Gesellschaft sprechen, wollen uns über Jazz und über Kultur unterhalten und haben noch eine kleine Fragerunde, Speedrunde am Ende vor. Bevor wir loslegen, immer eine Frage an unseren Gast. Und zwar die Schlagzeile der letzten Tage, die dich, oder vielleicht auch von heute, wir haben ja Nachmittag, von heute, die dich am meisten beschäftigt hat.
Also mich als Schlagzeile im Kopf von der letzten Zeit ist mir geblieben, Oma gegen rechts über Angela Merkel in der Taz. Das fand ich lustig. Aber tatsächlich versuche ich möglichst wenig Schlagzeilen mir so in den Kopf zu geben, weil ich das Gefühl habe, das regt mich auf, aber ich verstehe dann nicht mehr. Also deswegen, aber manche Sachen sind, also ich finde diese Mischung aus Information und lustig, das ist was, wo ich dann doch gerne hinschaue.
Und die Taz gedruckt?
Ja, also ich habe die lange gedruckt gelesen und jetzt lese ich die Wochen Taz, was ja das sozusagen übrig bleiben wird als Druckexemplar, die sonst viel digital auch inzwischen. Aber eigentlich lese ich Zeitung lieber gedruckt tatsächlich, ja.
Und deine Podcasts hörst du wahrscheinlich gern digital, wenn du welche hörst. Hörst du welche?
Ich höre inzwischen ganz schön viel Podcasts. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein Format, was mir gut taugt, was man ja auch gut nebenher so machen kann. Ja, also ich höre ziemlich viel inzwischen, immer mehr eigentlich und nehme das so als Quelle, die so ein bisschen ausführlicher, aber trotzdem zum Punkt sozusagen was
also
informiert.
Sowohl Nachrichten als auch Unterhaltung? Oder?
Eigentlich primär Sachinformationen tatsächlich. Also ich weiß nicht, wo hört Information auf, wo fängt Unterhaltung an?
Die tiefen Fragen direkt.
Also ja, genau. Deswegen, aber tatsächlich, also ich habe jetzt angefangen, Der Tag zu hören von Deutschlandfunk zum Beispiel, finde ich irgendwie eine gute Art, in die Nachrichten zu gehen, ohne dass es sozusagen einfach nur, was hat Trump wieder Schlimmes heute gesagt? Also das bringt mir ehrlich gesagt wenig Informationen dann letztendlich, wenn ich nicht den Kontext und was folgt jetzt daraus auch dazu bekomme.
Verstehe. Denn Podcast hier hören unsere HörerInnen hoffentlich nicht nebenher. Die sollen sich komplett drauf konzentrieren. Auch und vor allem drauf, wer du bist. Denn Stella würde dich jetzt erstmal vorstellen.
Genau.
Dr. Lorenz.
Heute ist es der Running Gag. Dabei ist gar kein Gag. Genau, also wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, aus welchem Bereich du kommst oder in welchem Bereich du tätig bist, in dem Dennis gesagt hat, wir reden über Jazz. Du hast tatsächlich Musikwissenschaft studiert, du hast griechische Philologie und Philosophie studiert in Greifswald, in Glasgow, in Padua und in London, also sehr international. Hast dann promoviert an der FU in Berlin und warst lange Zeit irgendwie auch in der Wissenschaft unterwegs, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber, hast dich in der antiken Philosophie ausgetobt, bisschen in der Literaturtheorie und warst auch eine Weile als Postdoc unterwegs. Mittlerweile hast du immer noch einen Lehrauftrag, glaube ich, in der HFMDK und auch an der Uni Hildesheim für Musik und Musikwissenschaft und bist seit 2019 Sprecherin der Bundeskonferenz Jazz, über die möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen was erfahren. Und deswegen bist du eigentlich hier. Du leitest seit März 2024, also fast genau ein Jahr. Wenn dieser Podcast rauskommt, könnte ich mir vorstellen, ist es ein Jahr, leitest du das Jazz-Institut Darmstadt. Was macht denn das Jazz-Institut? Was ist das? Was ist das? Was tust du den ganzen Tag?
Was ich mache und was das Jazz-Institut macht, sind natürlich nicht identische Sachen, weil ich habe ja auch KollegInnen. Also wir sind drei im Team und ein paar Ehrenamtliche und wir sind ja Teil der Stadt Darmstadt. Also wir sind eine kommunale Einrichtung. Insofern gehören wir auch verwaltungsmäßig zur Stadt und haben Personalverwaltung und das Kulturamt hinter uns. Das darf man nie vergessen, wenn man uns drei sieht, weil wir sind eigentlich ein kleines Team. Was macht das Jazz-Institut? Das ist im Nukleus ein Archiv, also entstanden aus einer Sammlung von Joachim Ernst Behrendt, der vielen vielleicht vom Jazzbuch, was so in vielen Haushalten rumsteht, als Standardwerk zum Jazz bekannt ist. Dessen Sammlung ist sozusagen der Grundstein. Deswegen diese Archivfunktion, Forschungsfunktion ist immer noch ziemlich relevant und beschäftigt uns auch täglich, weil von meinem Vorgänger Dr. Wolfram Knauer etablierten Jazz-Index, der eine Verstichwortung ist von diesen Drucksachen, das ist wichtig, sind nur die Drucksachen, also Print, teilweise ein bisschen digital, aber so die ganzen Platten zum Beispiel nicht. Aber da gibt es ein ziemlich umfangreiches Stichwortverzeichnis, was ja natürlich für Forschung extrem relevant ist. Also es Es geht auch auf Joachim Ernst Behrendt zurück. Wir haben auch noch den Karteikasten von Joachim Ernst Behrendt bei uns rumstehen. Den finde ich sehr schön. Das ist ja wissenschaftlich total wichtig, dass man weiß, wo sucht man eigentlich, wo knüpft man an. Das ist das eine. Wir sind darüber hinaus ein Informationszentrum für Jazz und improvisierte Musik, vor allen Dingen in Deutschland. Also das ist schon was, was in dieser Weise überregional und bundesweit gilt, teilweise auch international, weil Jazz ja auch eine stark US-amerikanische, afro-diasporische Musik ist. Also diese Art internationale Verortung, die findet sich schon auch. Also in dieser Weise sind wir ein Informationszentrum. Es gibt ganz viel über Jazz, was da reinkommt, Zeitschriften, Bücher, aber eben auch viele Newsletter, die bei uns landen, die wir dann sozusagen weiter verteilen. Wir machen darüber dann eben auch so ein paar Vermittlungsformate. Es gibt so einen Jazz-Talk, der Musik und Übersprechen über Musik ist. Es gibt die Jazz-News, den Newsletter, den ich ehrlich gesagt wieder aufnehmen muss, der sehr stark von Wolfram Knauer geprägt war. Und das ist gar nicht so einfach so ein Format, was so auch aus einer Person herauskommt, zu übernehmen. Aber den gibt es eigentlich. Und dann machen wir eben auch Vernetzungssachen. Es wurde schon die Bundeskonferenz Jazz angesprochen. Das ist so ein bundesweiter Zusammenschluss von JazzakteurInnen aus den verschiedensten Bereichen von Hochschulen, Labels, MusikerInnenvertretungen, die quasi sich austauschen und auch so ein bisschen politische Lobbyarbeit machen. Wir geben ungefähr alle 10 Jahre den Bericht zur Situation des Jazz in Deutschland raus. Das ist 2024 gerade wieder erschienen. Das sind so Sachen, die dann einfach auch Informationen liefern. Und ansonsten sind wir in ganz verschiedenen Gremien tätig, also machen auch Beiräte, Juries, also solche, wo wir dann unsere Expertise auch mit reingeben. So, und ich möchte sagen, noch viel mehr Ausstellungen und so, aber das sollte vielleicht für einen Anfang reichen.
Ja, kann ich mich jetzt natürlich auch direkt in richtig viele Themen stürzen. Ich werde später drauf kommen, dass du sagtest, das Jazzbuch, das in vielen Haushalten steht, über die vielen Haushalte werden wir nochmal sprechen oder wer ein Jazzbuch zu Hause hat. Wie viel Zeit bleibt noch für Jazz, für die Musik selbst bei dir?
Ja, also ich habe ja selber nie Jazz gemacht, muss man sagen. Ich komme aus der
Klassik.
Genau, ich komme aus der Klassik und wollte früher auch unbedingt Orchestermusikerin werden mit meiner Bratsche. Das habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich dafür dann doch nicht genug üben will und zu viele andere Interessen habe. Also gerade in der Klassik muss man ja wirklich bis zur Perfektion üben. Und das war einfach nichts, wozu ich bereit war, habe ich dann irgendwann festgestellt. Aber ich mag die Musik sehr und zum Jazz bin ich ja eher sozusagen von einer anderen, von der kulturpolitischen Arbeit gekommen. Und deswegen habe ich Jazz nie praktisch gemacht. Ich höre aber sehr, sehr gern Jazz und versuche schon sehr regelmäßig auch in Konzerte zu gehen und mir einfach so ein bisschen anzuhören, was die AkteurInnen, um die es ja letztlich geht, machen. Also in dem Sinne versuche ich es schon, aber ich habe ja auch ein Kind und dann ist es doch gar nicht so einfach. Aber gerade wenn ich hier in Darmstadt bin, bin ich ja auch kinderlos, weil ich pendle. Und dann versuche ich schon viele Abendveranstaltungen auch wahrzunehmen im Jazz, aber auch eigentlich darüber hinaus, weil ich das eigentlich immer wichtig finde, auch gesamtkulturell und gesellschaftlich Sachen wahrzunehmen. Also,
Was fasziniert dich denn am Jazz? Also ich finde, ich komme auch aus der Klassik und ich finde Jazz auch toll und ich finde es immer ganz schwer zu erklären, warum man beides mögen kann so ein bisschen. Also wo kommt da bei dir die Faszination her?
Ja, also ich habe im Nachhinein gemerkt, dass mein Vater sehr viel Jazz, wie er sagt, gehört hat. Also das heißt, es war schon was irgendwie mir auch in meiner Kindheit präsent war. Da habe ich das aber nie so selbstständig dann auch gehört. Und eigentlich ist es tatsächlich über dieses Live-Erlebnis bei mir gekommen, weil meine beste Freundin plötzlich mit einem Jazz-Bassisten liiert war. Und dann sind wir manchmal zu Konzerten gegangen und dann haben wir selbst angefangen, Konzerte in unserem damals ziemlich großen Wohnzimmer zu organisieren. Und ich fand einfach dieses Live-Entstehen, also Jazz als improvisierende Musik ja auch, wo wirklich man merkt, die verständigen sich noch auf der Bühne, da passiert was, die lächeln sich zu, die nicken sich zu, manchmal schütteln sie auch den Kopf. Da, ehrlich gesagt, ich höre dann immer nicht, was jetzt gerade vielleicht nicht geklappt hat, aber man sieht, da passiert ein Austausch live auf der Bühne. Und das hat sich mir immer sehr stark vermittelt, muss ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist für viele Leute ein sehr guter Anknüpfungspunkt, dieses Live-Erlebnis. Und also darüber bin ich dann, weil ich gemerkt habe, die Leute sind wahnsinnig gut ausgebildet, bekommen aber dafür ganz schön wenig Geld und es gibt wenig Strukturen, in denen sie arbeiten können, bin ich sehr schnell in die kulturpolitische Arbeit reingestolpert, möchte ich tatsächlich sagen. Also,
Und über diese kulturpolitische Arbeit dann auch in der Praxis gelandet.
Richtig.
Eine Frage, ich finde, sie passt hier gut. Wir sprechen auch gleich wieder über dich. Aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen oder den ZuhörerInnen eher sogar erklären, wie man Jazz versteht oder wie man da einen Zugang findet, weil es ja nicht einfach ist.
ja, ich glaube, dieses Narrativ steht dem schon im Wege. Ja, also tendenziell, ne, also dieses, das ist schwer. Das war ja früher eine Tanzmusik. Mhm. Und ich finde, in ganz vielen vermittelt sich das auch noch. Es ist ja immer rhythmisch. Also ich finde, man kann immer mit dem Fuß eigentlich mitwippen. Oder für mich ist das auch ein wichtiger Punkt, dass es irgendwie schwingt tatsächlich. Und von der Atmosphäre her ist es für mich, zumindest jetzt, wo ich drin bin, niedrigschwelliger als viele Klassikkonzerte, weil man muss nicht stillsitzen, man kann sich ein Getränk holen. Das ist tatsächlich für die MusikerInnen manchmal nicht so angenehm, weil es auch klimpert oder die Kaffeemaschine geht oder so. Aber ich fand es als Zuhörerin immer sehr angenehm, dass es so eigentlich mitten im Leben ist. Es gibt auch, also man klatscht auch zwischen den Stücken, wenn jemand soliert hat zum Beispiel, also ein Solo gespielt hat. Also es gibt sehr viel Interaktion und ich finde, dadurch ist es eigentlich auf eine Weise niedrigschwelliger. Aber ich weiß, dass Leute Hemmungen haben, in Jazzkonzerte zu gehen. Ich glaube, das ist dann eine Vermittlungsarbeit, die man letztlich auch noch leisten muss. Und natürlich begegnet man gerade in Deutschland in den Schulen jetzt auch nicht so viel Jazzmusik. Also es ist nichts, was sozusagen trainiert wird, während man in Klassik, also europäische Kunstmusikkonzerte ja eher mal geht, weil das so zum Kulturkanon dazu gerechnet wird. Und ich glaube, deswegen ist es auch eine Gewöhnungssache. Also ich glaube, wenn man früher das mal mitbekommen würde, wüsste man, dass das eigentlich ziemlich nett ist und man einfach mal schaut, ob es einem gefällt. Und wenn nicht, ist auch okay, denke ich.
Siehst du da eine Veränderung, also oder eine Entwicklung, dass Jazz eine größere Rolle spielt in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten?
Also tendenziell, wenn man sich so ganz anguckt, hat es ja eher abgenommen. Also es war eine Zeit lang ja sozusagen die Popmusik, also wo wirklich ganz viele Leute, wo es ständig im Radio gespielt wurde, auch in Deutschland. Also das kann man in dem Sinne ja jetzt nicht mehr sagen. Also deswegen war eine Zeit lang, glaube ich, auch dieses, wie hat man das mal genannt, das Silbermeer, dass man im Publikum sozusagen sehr viele ältere Leute, vor allen Dingen ältere Herren hatte. Ich glaube schon, also man beobachtet schon, dass auch viele jüngere Leute kommen, das würde ich schon sagen. Aber das ist so kein Selbstläufer, glaube ich. Ich glaube, diese Art von Vermittlung steht schon noch größtenteils aus. Also in dem Sinne, ja, da sehe ich auch eine große Aufgabe für uns.
Also vielleicht nur ganz kurz, weil ich finde es spannend, dass Jazz, und das ist meine Wahrnehmung, ich komme weder aus Jazz noch aus Klassik, aber meiner Wahrnehmung nach ist es in den vergangenen Jahren so, dass Jazz in der, ich sage jetzt, populärsten Musikrichtung, was Klickzahlen und was Zugang angeht, was Rap oder was man im Hip-Hop verorten wird, dass Jazz einfach eine größere Rolle spielt. Und ich dadurch denken würde, dass Jazz vielleicht auch als Solo-Genre Anknüpfungspunkte findet und dass da einfach Künstler und Künstlerinnen hervorkommen, die auch ein großes Publikum erreichen können.
Ja, das ist, glaube ich, schon so. Das freut mich auch. Man kann ja irgendwie auch, also wenn man so musikwissenschaftlich reingeht, sagen, alle diese Genres, die du jetzt gerade genannt hast, sind irgendwo stilistisch auch aus dem Jazz entstanden. Und dann gibt es natürlich auch immer Bewegungen zurück. Also David Bowie hat zum Beispiel auf seinem letzten Album mit JazzmusikerInnen zusammengearbeitet. Oder Kendrick Lamar arbeitet immer mal wieder mit. Genau, ja. Also es gibt diese Crossover-Projekte, wobei diese Genregrenzen wirklich auch problematisch sind teilweise. In dem Sinne glaube ich schon, das erreicht da ein größeres Publikum wieder. Es ist dann immer die Frage, was ist wirklich populär und was ist wirklich Jazz? Also es gibt sehr viele Jazz-Festivals, die Jazz im Namen haben, dann aber, also wo man sich sozusagen streiten kann auf jeden Fall, wie viel ist es dann Jazz? Und dann ist auch die Frage, wofür ist es eigentlich wichtig? Aber wenn mich jemand fragt, also wie populär ist Jazz, dann würde ich sagen, könnte populärer sein. Ja.
Ja, das kann ich bestätigen. Also das vor allem das, was du gerade gesagt hast, ist mir auf dem letzten Jazz-Festival, wo ich war, sehr aufgefallen, dass da Künstler auf der Bühne standen und Künstlerinnen, die ich niemals im Jazz verorten würde, die dann trotzdem auf der Bühne was gemacht haben, wo ich dachte, da ist irgendwie das Verständnis da, ich bin jetzt auf dem Jazz-Festival, jetzt muss ich irgendwas in die Richtung machen. Das hat erstaunlich gut teilweise geklappt. Aber ja, die Beobachtung würde ich teilen.
Was aber ja schade wäre, wenn du dann irgendwie so Oldschool-Jazz-Heads hättest, die da als Gatekeeper fungieren und sagen, das ist aber jetzt nicht der Jazz, den ich eigentlich haben will. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu verbreiten. Ja, natürlich.
Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Es gab so einen Feedbackbogen nach dem Festival und da waren teilweise auch Sachen öffentlich und natürlich auch auf Instagram Kommentare und so weiter und da haben viele gesagt, ich gehe auf ein Jazz-Festival für Jazz. Und wenn das, also ich glaube, einen gewissen Anteil an Progressivität hat man dann schon. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, irgendwelche Crossover-Sachen zu machen. Aber ich glaube, wenn das überwiegt, dann dann wird es irgendwie schwierig.
Ja, man nimmt den Leuten ja auch die Chance, das kennenzulernen. Also ja. Ich glaube, das ist eben auch als Veranstalterin, glaube ich, hat man diese Vermittlungsarbeit, dass man sagt, hört hier hin, hört euch das an. Das ist vielleicht erstmal nicht ganz das, was ihr jetzt im Radio hört, aber das lohnt sich total. Ne? Und ich finde, das eine ist so dieses ein bisschen verstaubte Image, was Jazz hat. Und das andere ist, offensichtlich lohnt es sich ja für Festivals, dieses Jazz im Titel zu haben. Das, also irgendeine Art von Anspruch und auch Wertigkeit scheint ja damit verbunden zu werden, sodass Leute eben darunter subsumiert werden wollen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also diese Spannbreite von wie das bewertet wird, ist sehr, sehr groß, würde ich sagen.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie du von der Klassik zum Jazz quasi gekommen bist. Dennis hat so ein bisschen angeteasert, du kommst aus dem akademischen Bereich, also du hast auch als Postdoc warst du tätig. Wie kam diese Hinwendung von deiner akademischen Tätigkeit zur Praxis? Also hast du irgendwann gemerkt, boah, ich brauche was Hands-on-mäßiges oder wie lief das ab?
Ja, also ich hatte so, tatsächlich, habe dieses, was ich beschrieben habe, dass wir dann so Jazzkonzerte organisiert haben, dass ich kulturpolitisch angefangen habe. Das fing so in die Zeit, in der ich meine Doktorarbeit fertiggestellt habe, was dann aber eher so noch 2 Jahre gedauert hat.
Und die hatte nichts mit Jazz zu tun.
Die hatte mit antiker Philosophie zu tun. Also nein. Und auch noch nicht mal mit Musik. Ich wollte eigentlich über Ästhetik promovieren, da habe ich dann kein richtiges Thema gefunden und deswegen bin ich irgendwie da gelandet. Und das war eher so ein ethisches Thema. Was ist das glückliche Leben und Gerechtigkeit? Und so finde ich auch alles sehr wichtig. Also ziehe ich auch immer noch von. Aber tatsächlich war das für mich so ein bisschen so ein willkommenes Outlet. Also weil ich so eine leichte Schreibblockade mit meiner Doktorarbeit hatte. Und dann war es irgendwie, habe ich gemerkt, diese kulturpolitische Arbeit, dieses Praktische ist sowas, wo ich das Gefühl habe, ich bin nützlich. Ich kann, es gibt irgendwie auf eine andere Art schnellere Erfolge. Oder jedenfalls ist es mir nicht ganz so wichtig, muss ich sagen. Also es war so ein bisschen was, wo ich einfach so mich, so wie so eine Spielwiese. Und umgekehrt waren die Leute wahnsinnig dankbar, dass ich diese Orga-Arbeit, diese politische Arbeit gemacht habe. Und deswegen bin ich da, also ich glaube, es hat sich sozusagen von beiden Seiten getroffen. Die Szene hat sich damals auch, es gab eine Neugründung von dem Interessensverband in Berlin, wo ich damals war und so. Also die waren auch dankbar für Leute, die dann da aktiv werden wollten. Und ich war dankbar für was ich neben meiner Doktorarbeit dann machen konnte.
Jetzt hast du eingangs schon angesprochen und ja gerade auch nochmal gesagt, du lebst in Berlin. Das Jazz-Institut ist hier in Darmstadt, bei uns um die Ecke. Wie sind da so die Blicke aufeinander? Was kann man aus Berlin in einer kleineren Stadt gut beobachten, was ist für das Jazz-Institut oder was ist spannend, wenn man nach Berlin blickt, wie nimmst du diesen Wechsel wahr?
Also ich glaube, was ich als erstes wahrgenommen habe, dass mir ständig Leute gesagt haben, das ist sicher ganz schwierig jetzt für mich, weil das, also, und ich hatte das Gefühl, es ist sozusagen negativ behaftet, dass ich jetzt hier bin und es ist alles, also so im Sinne von, genau, also ja, beim Jazz-Institut gar nicht, aber so im Sinne von, wie reichhaltig ist die Kulturlandschaft, genau, und wie spannend ist die Stadt an sich, und das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, weil ich das immer schon empfunden habe. Ich bin gebürtige Berlinerin, war dann fürs Studium, wie vorhin schon gesagt wurde, ziemlich viel weg, weil ich das auch wichtig fand. Und ich finde es insgesamt wichtig, nicht sozusagen diese reine Nabelschau zu betreiben. Also ich habe das als große Chance empfunden, hier mal im anderen Teil von Deutschland auch zu sein. Und ich finde so diese Rhein-Main-Gegend, einfach der Westen, also das ist einfach ganz anders. Und ich lerne wahnsinnig viel. Ich finde es hier überhaupt nicht arm an Kultur, sondern eher wahnsinnig vielfältig. Und in Berlin ist es ja so, dass da ist klar viel los, aber es geht auch viel unter. Man kann gar nicht so viel wahrnehmen. Man bekommt auch ganz vieles nicht mit. Man also ist dann irgendwie dann doch auf eine Weise sehr vereinzelt. Und das nehme ich hier zum Beispiel ganz anders wahr. Also es gibt viele Begegnungen, vieles miteinander sprechen, auch gemeinsam Projekte anknüpfen ist auf eine Weise einfacher, weil die Wege ein bisschen kürzer sind. Also deswegen, ich habe das bisher als sehr positiv empfunden, zumal Berlin ja tendenziell eine deutlich ärmere Stadt ist und hier einfach sozusagen mehr möglich ist, was in der jetzigen Situation tatsächlich nicht ganz zutrifft, weil jetzt auch hier so ein bisschen Sparmaßnahmen getätigt werden, gerade so im Bereich der kommunalen Finanzen auch. Aber ich meine, dass es überhaupt das Jazz-Institut hier gibt, ist ja auch schon sehr bezeichnend. Also wir werden dieses Jahr 35 Jahre alt als Institution und dass die Stadt Darmstadt das schon so lange institutionell fördert, ist einfach Wahnsinn. Das gibt es in Deutschland nicht nochmal und auch darüber hinaus. Und deswegen, also ich finde immer, schon das ist einfach sehr bezeichnend, dass hier Kultur in dieser Weise langfristig gedacht, langfristig auch gepflegt und finanziert wird.
Jetzt hast du gerade schon den Blick auf Darmstadt oder den Blick von Berlin nach Darmstadt so ein bisschen angesprochen. Du bist jetzt ungefähr ein Jahr hier in Darmstadt aktiv. Wie ist denn so Ja, der Ist-Zustand vom Jazz-Institut, du hast kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen gesagt, bei euch wurde gerade der Boden neu gemacht und es ändern sich einige Sachen. Wie blickst du denn so auf dein letztes Jahr zurück und ja, wie nimmst du das Jazz-Institut jetzt mittlerweile wahr?
Also ich hatte mit dem Jazz-Institut schon vorher zu tun, weil wir in Projekten gemeinsam sozusagen waren. Vor allem mit meinem Kollegen Arndt Weidler habe ich sozusagen vorher schon bei Studien gearbeitet oder in verschiedenen Netzwerken. Also das heißt, ich hatte so ein gewisses Bild von, wie das Jazz-Institut arbeitet und hatte immer, also ich fand es immer schon sehr beeindruckend als Institution. Es strahlt wirklich wahnsinnig über Darmstadt hinaus, also habe ich damals schon gemerkt. Und deswegen war für mich auch ein wichtiger Punkt, dass ich erstmal verstehe, wie das vor Ort funktioniert. Weil da mir war klar, dass da noch ganz viel mehr, wie bei so einem Eisberg sozusagen, noch ganz viel mehr ist, was man von der Ferne gar nicht so mitbekommt, weil es eben als regionale, kommunale Kultureinrichtung eben jetzt vor allen Dingen auch vor Ort wirkt. Und das war erstmal für mich ganz wichtig, dass ich in dieser Weise erstmal mich zurücknehme und nicht gleich mit neuen Plänen komme, nicht gleich sofort sage, ich mache jetzt aber alles anders. Oder,
das lieben die Menschen.
Ja, das ist genau. Also ich, und da habe ich auch selber, also wirkliche Demut gehabt vor dem, was schon aufgebaut wurde von Wolfram Knauer und dem Team in den 34 Jahren, die er da war, weil ich gemerkt habe, die haben sich ganz viele Gedanken gemacht, immer wenn ich denke, ah, da man könnte man doch, wurde mir auch eine Geschichte erzählt, da haben wir schon mal und dann ist das passiert. Also in dieser Weise ist da ja einfach schon ganz viel und deswegen war mein erstes Jahr, hatte ich mir selber auch vorgenommen, viel beobachten, viel schauen, viel erleben. Meine Kollegin Marie Hertling ist auch studierte Ethnologin, die hat gesagt, es dauert sowieso ein Jahr alles einmal durch, bis man sozusagen einigermaßen versteht, wie sowas funktioniert. Und da würde ich sozusagen jetzt nochmal aus dieser ersten Jahr-Erfahrung, also richtig zustimmen, weil ich jetzt ganz viel besser verstehe. Also ich würde nicht sagen, dass mein Bild sich komplett gewandelt hat, aber ich habe viel besser verstanden, wie die Bedingtheiten sind, auch eben gerade als kommunale Einrichtung. Das ist eine Art von Finanzierung, die ich bisher nicht kannte. Ich habe bisher immer nur in projektfinanzierten Sachen gearbeitet und das ist schon nochmal eine andere Bedingtheit. Und ich verstehe einfach besser, wie das wirkt, wer es nutzt. Und also deswegen war es viel beobachten. Und also mein Respekt ist auf jeden Fall nochmal gewachsen vor der Leistung. Also gerade auch angesichts der eigentlich sehr geringen Personalstruktur ist es irgendwie umso eindrucksvoller, was da alles über die Jahre aufgebaut wurde an Projekten, was auch wirklich super läuft und wirkt.
Ich möchte gleich darauf zu sprechen kommen, dass du ja auch dadurch, dass du Dozentin an verschiedenen Hochschulen bist, noch so ein bisschen einen Wechsel drin hast, auch mit Lehre und ja. mit jüngeren Menschen, die irgendwie eine Faszination für Musik oder für Jazz entwickelt haben, ja. Mit denen irgendwie zusammenkommen und darüber sprechen zu können. Aber vielleicht, Stella, wollen wir erstmal so die beiden großen Themenblöcke also definieren oder nochmal drüber sprechen, was damit gemeint ist. Also
können
weil
wir gerne machen,
die
ja.
Kulturpolitik als eine Sache schon angesprochen haben, aber vor allem den Jazz natürlich. Was ist Jazz für dich?
Ja, schwierige Frage. ich habe ja an der Uni tatsächlich, eines meiner Forschungsthemen war auch Genre. Insofern ist das für mich dann auch eine wissenschaftliche Frage. Aber ich glaube, von der Praxis, aus, in die ich ja auch gekommen bin zum Jazz, ist es erstmal viel mehr gewesen als eine Stilistik. Also es gibt so, man kann sich ja über Sachen, es gibt bestimmte Instrumente, die immer mit dem Jazz verbunden werden. Was weiß ich, Saxophon, Trompete, Schlagzeug, gezupfter Bass. Das ist sicher richtig. So dieser swingende Rhythmus, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Und trotzdem, und je mehr ich reingehe, desto mehr verstehe ich. Das ist es eben auch ein Kulturphänomen. Also es kommt aus einer afroamerikanischen Kultur. Die frühesten Akteure waren eben alle auch Schwarze. Und tatsächlich finde ich das wahnsinnig wichtig, das auch in dem Sinne zu überlegen, wie funktioniert diese Kulturpraxis heute? Also wie erinnert das an diese Historie? Wie bezieht es sich auf sie? Ja, was bedeutet es auch, das in Deutschland zu machen? Also deswegen, das gehört für mich irgendwie als Fragestellung alles dazu. Und letztendlich ist es aber trotzdem dann diese Musik, die eben Leute machen, die sich dem widmen, dieser Tradition. Also es gibt ganz viele Menschen, die Jazz studiert haben. Man kann das ja inzwischen studieren. Früher war es vielleicht eher, dass man in einer Band das sozusagen sein Handwerk gelernt hat. Und was die daraus machen, also es ist ja ein lebendiges Genre. In dem Sinne finde ich das ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist Jazz und wir packen es jetzt ein. Es gab immer wieder Versuche, das zu machen. Schon in den 30ern haben Leute gesagt, das ist der echte Jazz. Und haben gesagt, schon Miles Davis gehört eigentlich nicht mehr dazu, was man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, weil das so der Inbegriff ist. Also in diesem Sinne, dieses Verhandeln von was ist Jazz gehört eigentlich zum Jazz dazu. Und ich denke, das ist eigentlich typisch für Kunst insgesamt. Also in dem Sinne kann man gar nicht sagen, das ist typisch für Jazz. Aber tatsächlich findet man das da auch. Und also in dem Sinne, glaube ich, dieses Befragen der Tradition und das Fragen, was heißt es heute, gehört einfach dazu. Und genau.
Was ist Jazz für dich, Stella?
Für mich? Für mich ist Jazz vor allem irgendwie Freiheit. Also freie...
Also nochmal Angela Merkel heute hier rein. Ja.
Viel weniger Korsett als ganz oft in der Klassik.
Okay.
Also ich hatte leider keinen Musikleistungskurs, aber ich habe Musikwissenschaft studiert und so Sonaten-Hauptsatzform. So, ich finde es total spannend, dass das alles irgendwie analytisch ist und dass das eine Form hat, der man folgen kann. Und ich finde es dann aber cool, dass du im Jazz, dass du immer mal wieder auch so Anklänge hast von solchen klassischen Strukturen, aber dass es halt komplett davon abweichen kann. Das finde ich cool. Und ich mag, dass es so tanzbar ist. Also vieles davon. Nicht alles,
ja, aber... Also finde ich spannend, dass ihr beide das jetzt sagt, was ich mir erstmal so gar nicht vorstellen konnte, weil für mich ist es immer lang.
Genau, was ist ein Jazz
für dich? Also Jazz ist einfach lang. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, also du hast Kendrick Lamar angesprochen, das längste Album von ihm ist das Jazz-Album. Und dann gibt's daraus ja dieses Kamasi Washington-Album, ja, Epic, was genau irgendwie 4 Stunden geht. Also ja, gefühlt ist Jazz immer sehr lang, weil es Intros, Outros, weil einfach viel passiert zwischendrin. Und das ist so meine Assoziation und auch gar nicht unbedingt tanzbar, weil ich es ja, wenn sich viele Leute finden müssen auf einer Bühne, das manchmal unorganisiert und co klingen kann und das für mich nicht klassisch tanzbar ist.
Aber ich glaube, das liegt bei mir großteils daran, dass ich in einer Big Band tätig bin, die hauptsächlich Swing-Tanz macht. Mhm. Und da ist natürlich für mich dann der Jazz, mit dem ich zu tun habe, Swing.
Ja, deswegen habe ich über das den Fuß bewegen,
ja, also dieses Bewegliche gesprochen. Da können wir uns auch einigen. Ja,
genau, also dass man überall mit Tanzen, aber dieses Bewegen mache ich schon. Also ich finde das auch ganz wichtig. Ich sitze auch manchmal in Konzerten, wo alle um mich herum still sitzen, neulich HR Big Band in Darmstadt in der Zentralstation. Und ich sitze dann da und schwinge so ein bisschen mit, weil ich das total, für mich gehört es dazu. Und ich glaube, das, wenn man sich da mehr traut, es geht ja auch ein bisschen darum, wie traut man sich auch so sozusagen dieses da selber Teil von zu sein. Ne? Ich finde, das ist zum Beispiel auch, das ist immer eine Atmosphäre, das sagen auch die MusikerInnen, immer eine Atmosphäre zwischen Publikum und den Ausübenden ist. Also deswegen, und das finde ich auch schon speziell. Es ist nicht egal, ob man da ist. Das verändert den Raum. Und deswegen, das ist für mich tatsächlich auch, würde ich sagen, Teil von Jazz, dieses Gemeinschaftserlebnis.
Auf jeden Fall. Also. Und dass man so viel darüber reden kann. Mhm. Also ich war auch neulich bei der HR Big Band in Rüsselsheim. Nils Wokram hat gespielt, genau.
Ganz toller Musiker.
Super toller Posaunist und auch ein ganz toller Pädagoge auf eine Art, also er konnte das sehr gut vermitteln, was er da eigentlich macht, weil also er hat, wendet eine Technik an, er hat in diesem Konzert gleichzeitig gespielt und gesungen in seinem Instrument und es gibt dann so einen Akkord quasi auf der Posaune, die ja eigentlich nur ein normales, also ein Melodieinstrument ist. Und das ist anspruchsvoll und das ist anstrengend gewesen, das habe ich auch gemerkt von meinen Eltern, die dabei waren, dass die diese Art Jazz total anstrengend fanden, aber sich darauf eingelassen haben und dass man danach ganz viel darüber reden kann und so dieses Grenzen austesten, das finde ich ist irgendwie so kennzeichnend für Jazz. Aber ich finde es spannend, dass du sagst lang, weil ich finde zum Beispiel Oper, ich finde klassische Musik wahnsinnig lang.
Ja.
Also im Gegensatz zu Pop natürlich, ne? Da hast du so 3-Minuten-Stücke, 3:30 oder sowas.
Ja, also es ist auch wieder spannend, dass wir jetzt jetzt komme ich wieder auf das 21. Jahrhundert, aber dass man geprägt ist halt von Popmusik. Popmusik ist die im Radio läuft, die läuft mittlerweile, sind die Lieder 2,5 Minuten eher sogar als 4. Und dass alles immer kürzer wird und dass man schon ein Problem damit bekommt mit Jazz, also ob das jetzt klassische Jazz-Alben sind, die ich höre und also zum größten Teil nicht, aber das Stücke, die dann Jazz-Einflüsse haben, mir lange vorkommen im Vergleich zu anderen Sachen.
Ja.
Und natürlich ist der Hip-Hop-Bereich noch einer, wo richtig, richtig viel mit Jazz gearbeitet wird. Und deswegen bin ich es vielleicht auch schon gewohnt, aber das Lange und vor allem auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses anstrengend Stressige, das ist was, was man ja oft wahrscheinlich, also wie deine Erfahrung da ist, würde mich interessieren, aber was man oft natürlich als Vorurteil auch wieder dann mitgegeben bekommt, ne?
Ja, also ich würde auch sagen, das ist gar nicht immer falsch, ne? Also es gibt ja auch Bereiche von was unter Jazz läuft oder improvisierter Musik, die sich sehr nah an so neuere Musik, also neue Musik, wenn wir jetzt mal den sozusagen Terminus Technicus benutzen, annähern, ne? Also das ist schon teilweise auch schwer zu hören und dann also trotzdem, also dieses sich drauf einlassen, ne? Was Stella du gesagt hast, ich finde das schon, also ich würde glaube ich Leuten, die jetzt sagen, wie nähere ich mich denn Jazz, immer sagen, geh mal in ein Live-Konzert. hat, also statt eine Platte zu hören. Also natürlich sind die Klassiker sozusagen, das sind alles Alben, die wir nur noch über Alben haben, weil die MusikerInnen größtenteils jetzt inzwischen schon gestorben sind. Aber einfach dieses Live-Erlebnis und dann vielleicht auch empört sein, das ist okay, aber das einem wenigstens irgendwie, es lässt einen nicht kalt, das würde ich sagen. Und genau, das ist ja schon mal ziemlich viel, finde ich, ehrlich gesagt.
Und vielleicht, dass ich jetzt nicht nur als der mit lang und stressig und Co. rüberkomme, was ich in der Musikrichtung mehr sehe als in allen anderen, wenn man es live sieht, ist Freude. Also ist so diese Freude an dem, was da gerade passiert, weil man viel Kontakt und viel interagiert auf der Bühne. Das, also das mal außen vor, das ist Wahnsinn. Lass uns die Kulturpolitik noch kurz mit reinnehmen. Und du sollst jetzt nicht die Kulturpolitik oder was es ist definieren, sondern was es für dich für eine Rolle spielt, warum du kulturpolitisch aktiv bist oder wo du kulturpolitisch aktiv bist und was das so für den Bereich Musik oder Jazzmusik bedeutet.
Also ich habe Kulturpolitik vor allen Dingen als Lobbyarbeit im positiven Sinne betrieben, also nicht selbst als politisches Amt innehaben, sondern Interessensvertretung, die klar macht, wie Arbeitsbedingungen sind, wie ja Verdienstmöglichkeiten sind. Also deswegen geht's ja ganz viel um Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen. Und dass ich das jetzt im Bereich Jazz mache, war jetzt in dem Sinne Zufall. Also wobei ich glaube schon, dass dieses Künstlerische mir, also ich war vorher auch im Nachhaltigkeitsbereich ein bisschen unterwegs, da habe ich nie so einen Bedarf oder ein Bedürfnis verspürt, mich politisch zu engagieren. Also ich glaube, diese Verbindung zur Kunst, das gab es bei mir immer und dass ich das jetzt da politisch mich auch engagiere, ja, ich weiß nicht, man wird ja, ich frage mich immer, wie kommt man zu den Sachen, die man macht? Und irgendwie ist es ja manchmal auch so, da ergeben sich im Leben Möglichkeiten und Chancen und dann nimmt man die und dann merkt man auch, das passt eigentlich ganz gut, aber es ist nie was, was ich angestrebt habe, ne? Aber ich habe gemerkt, das ist was, wo ich wirklich in dem Sinne von, ich möchte irgendwas in der Welt bewegen, ich möchte irgendwas Gutes tun, war das eine Stelle, an der ich das Gefühl hatte, das ist was, wo ich das wirklich kann. Also ich kann genuin darauf hinwirken, zum Beispiel als Teil des Vorstands oder als Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Jazz Berlin, was ich eine Zeit lang beides war, dass Förderung besser funktioniert. Und da geht es nicht nur immer nur um mehr Geld. Es ist auch ein Teil, dass man einfach sagt, wir brauchen mehr Geld. Hier ist eine wahnsinnig große Szene in Berlin zum Beispiel oder auch in Deutschland. Die werden nicht gefördert. Aber andere Kunstgenres werden gefördert. Und also dann sagt man auch einfach, warum nicht hier? Gibt uns mal ein bisschen mehr Geld. Dann geht es aber auch um Förderformate, also wie lange Planbarkeit braucht man? Also Mehrjährigkeit ist zum Beispiel bei Förderung ja immer so ein Thema, was es immer noch ganz viel nicht gibt. Aber in Berlin gab es zum Beispiel auch den Fall, dass sie die Tourförderung, die es gab, mal streichen wollten, weil sie gesagt haben, so 500 €, das ist ja nicht viel. Und dann haben wir denen erklärt, dass das für manchmal der Grund ist, warum eine Tour stattfindet oder nicht, ob man die Reisekosten, solche Sachen. Also dass man einfach aus der Praxis heraus vermittelt, was daran wichtig ist, warum das relevant ist für die Spielpraxis, für die Kunstform. Und das ist so eine Art, wie ich Kulturpolitik gemacht habe auf Landesebene, wo ja, also Kultur als Landessache ja sowieso viel passiert. Und auf Bundesebene bin ich dann irgendwann gelandet, also auch Interessensvertretung, Deutsche Jazzunion war eine MusikerInnenvertretung, die aber ganz, ganz viele Projekte auch für die gesamte Jazzszene auch VeranstalterInnen macht, habe mich mit Gender und Diversity beschäftigt, mit den Themen, also es geht dann ja auch um so gesellschaftspolitische Themen, wo man einfach schaut, Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, wie wenden die sich an auf die Jazz- und Impro-Szene? Was heißt das da? Also zum Beispiel gibt es dann Studien, die sagen, 80% der MusikerInnen in der Jazz-Szene in Deutschland sind Männer. Und viele kommen aus Akademikerhaushalten. Und solche Sachen kann man über Studien rausfinden, die man dann durchführt. Und dann sagt man auch, was macht man denn jetzt spezifisch für die Jazz-Szene? Also es geht ja in beide Richtungen. Man vermittelt in Politik und Verwaltung, wie sind die Bedingungen? Und man versucht, die Szene selber weiterzuentwickeln an verschiedenen Orten, ja. Und das habe ich jetzt verschiedentlich gemacht in den letzten 10 Jahren.
Ja, spannend, das mal drauf zu sprechen. Die Jazzszene in Deutschland, spiegelt die Gesellschaft ab?
Nee. Nee, okay. Also kann man nicht so sagen. Also ich habe jetzt schon erwähnt, sie ist sozusagen akademischer als der Durchschnitt, sie ist weißer als der Durchschnitt, männlicher als der Durchschnitt. Also in dem Sinne, nein, da passieren auf jeden Fall Ausschlüsse. Jede Homogenität bedeutet ja immer, irgendwo wird was ausgeschlossen.
Und was sind Schritte dahin, das zu verändern? Ich komme deswegen drauf, weil du als Dozentin an Hochschulen, also wir nehmen mal die Hochschule für Musik und Darstellende Künste hier in Frankfurt, da auch wahrnimmst, wer dort überhaupt Musik studiert Und wer macht das? Spiegelt das die Gesellschaft an ab? Ist das ein divers, sind das diversere Hintergründe oder geht es auch da schon los, dass man eigentlich sagen müsste, naja, also die Leute, die in den Beruf reinströmen, sind vielleicht die dieses Jazzbuch zu Hause haben oder akademische Eltern, die ihnen das vorspielen?
Ich glaube, da ist schon ganz viel passiert. Das fängt ja schon in den Musikschulen oder auch im Musikunterricht an. Ne? Wer spielt überhaupt ein Instrument? Was für eine Art von Musik wird da vermittelt? Sollte man spielen? Sollte man kennen? Also ich glaube, da gibt es immer noch stärker den Anspruch, ein klassisches Instrument, Geige oder Klavier. Also Klavier kann ja in beiden Genres oder in vielen Genres funktionieren. Also ich glaube, in dem Sinne passieren da schon viel früher Ausschlüsse oder Bewegungen, warum man das macht. Zum Beispiel Frauen, da gibt es ein paar Studien dazu, die dann dieses Solieren, sich in den Mittelpunkt stellen, in bestimmten Teenager-Zeiten, das ist sozusagen, was gegen die Genderrollen ein bisschen geht, die sich dann einerseits vielleicht nicht so trauen, die aber andererseits auch sehr stark angegangen werden, wenn sie sich trauen und so. Also da, ich glaube deswegen, das passiert viel früher. An den Hochschulen ist dann schon vieles passiert. So Schaltstellen sind dann sicher auch zum Beispiel die Landesjazzorchester, also diese auch staatlich geförderten Ensembles, Bundesbujazzo, das Bundesjazzorchester, was so ein Nachwuchs-Spitzenensemble ist, wo es ja immer noch, wenn man sich anschaut, wer spielt da mit, sind es auch sehr, sehr wenige Frauen, ist immer noch sehr weiß. Also auch da passieren schon Ausschlüsse und das sind tatsächlich Schaltstellen, wo ich denke, da kann man sehr gut gegenarbeiten. Also da wird dann immer argumentiert, ich möchte mich jetzt gar nicht auf ein Ensemble fixieren, aber in solchen Kontexten wird dann häufig argumentiert, es haben nicht genug gute oder es haben überhaupt nicht genug Frauen vorgespielt zum Beispiel. Das heißt, man muss vorgelagert irgendwelche Mentoring-Programme machen, anders ansprechen. DozentInnen zum Beispiel gibt es im Bujazzo inzwischen sehr viele Frauen auch. Und sowas macht dann Unterschiede, glaube ich, aber das ist ein langer Prozess. Wenn wir im Studium sind, wenn jemand professionell sich entscheidet, Musiker meistens zu werden, also ungegendert, da ist schon viel gelaufen. Also und man muss eben auch, weil man die meisten wissen um die Arbeitsbedingungen als Solo-Selbstständiger ohne, also es gibt die Big Bands, aber sonst gibt es nicht so viele Möglichkeiten, fest angestellt zu arbeiten. Also es ist ein prekäres Leben und auch das muss man sich leisten können. Man braucht eigentlich, die meisten haben ein Netzwerk, also die sind nicht mittellos, die sind nicht ohne Beziehungen. Also in dem Sinne glaube ich, da ist ganz viel am Wirken, was man dann an der Hochschule sozusagen in der Auswirkung sieht.
Spannend, weil es ja auch das maximale Leistungsprinzip eigentlich ist, ne? Also man kann da ja jetzt nicht kommen und sagen, wir packen mal eine Quote aus. Also es ist ja ähnlich wie im Sport, dass du musst diese Leistung bringen, wenn du in einem Ensemble bist.
Ja, einerseits ja und andererseits glaube ich, man muss auch über die Qualitätskriterien, also gerade in der Kunst ist es ja sozusagen nicht so, wie wir messen die Sekunden, sondern was ist eigentlich schön, was lassen wir eigentlich gelten. Also ich glaube tatsächlich, da kann man schon auch dran arbeiten und dann glaube ich, stimmt es aber natürlich, wer künstlerisch sozusagen mit wem arbeitet. Also ich möchte nicht in die Ensemblestrukturen von freien Bands eingreifen. Die sollen bitte künstlerisch sich mit zusammentun, mit wem sie wollen. Aber ich finde tatsächlich, das hatte ich schon gesagt, bei staatlich geförderten Ensembles, da finde ich eigentlich schon, kann man mit Quoten arbeiten. Also und gerade auch Professuren, also an den Hochschulen, die InstrumentalprofessorInnen, da gibt's auch so wahnsinnig wenig Frauen. Und ich finde, da kann man schon dran arbeiten. Das steht zwar überall, weil gleiche Eignungen werden bevorzugt, aber da ist offensichtlich argumentierbar, was gleiche Leistung heißt. Und was man eigentlich da noch mit rein gelten. Also ich glaube, es gäbe Schaltstellen, wo man arbeiten könnte. In die Kunst rein finde ich es tatsächlich schwierig. Da muss man eher dafür sorgen. Also ich aus Berichten weiß ich, dass ganz viele Jazzmusiker auch gesagt haben, mir ist in meinem ganzen Studium keine einzige Frau, also eine Instrumentalistin begegnet. Also und dann spielt man natürlich auch nicht zusammen. Man spielt dann mit den Leuten, die man kennt. Das ist ja klar. Also in dem Sinne, glaube ich, muss es auch mehr einfach Diversität schon ganz viel früher geben, damit man dann auch künstlerisch sich mit den Leuten austauschen möchte.
Wie siehst du da die Rolle vom Jazz-Institut? Also spielt das Jazz-Institut in der Kulturpolitik in dem Sinne eine Rolle oder würdest du das gerne mehr forcieren oder ist das überhaupt im Rahmen des Möglichen?
Wir sind da schon beteiligt als Jazz-Institut, als die Expertise ganz viel angefragt wird. Also ich schreibe jetzt gerade zum Beispiel Stellungnahmen für tatsächlich ein Berufungsverfahren für eine Institutsleitung. Das sind dann schon natürlich Sachen, wo ich dann auch mitgeben kann, was mir als Aspekte wichtig sind. Und wenn wir in Juries sind und wir sind, ja, auch das sind so Sachen, wo ich dann einfach dieses Bild, was mir wichtig ist, kulturpolitisch mit reingeben kann als Aspekt. Weil ich das schon, also da geht es dann schon eben um Geschmack ist das falsche Wort, aber sozusagen, wen findet man gut natürlich? Und dann darüber zu reden, wie divers zeichnen wir jetzt halt zum Beispiel beim Preis, ich bin im Beirat vom Deutschen Jazzpreis, da zeichnen wir nicht direkt aus, aber wir wählen mal die Jurys aus, die dann wiederum Leute auswählen. Und da kann man ja an den verschiedenen Schaltstellen schon mitwirken, dass das einfach insgesamt diverser ist und bestimmte Hinsichten stärker zumindest mal in den Kopf gerufen werden. Also das sind so Sachen. Dann wirken wir an Studien mit, die einfach die Datenbasis schaffen, dafür darüber zu reden. Also die Deutsche Jazz Union plant jetzt ein Projekt zu Klassismus tatsächlich. Mhm. Und da haben wir jetzt ein Letter of Intent, uns sozusagen zu beteiligen an dem Projekt geschrieben. Und mal schauen, ich hoffe, dass es gefördert wird, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, der, also Race ist so ein Aspekt, der im Jazz gerade immer sehr präsent ist, Gender jetzt länger auch, aber Class gar nicht.
Ja, muss ja, also das war ja das Thema, was ich mit den Büchern auch meinte, ja. Weil eine weitere Frage natürlich wäre, euer Programm, wer das wahrnimmt. Mhm. Also sprechen wir da über die Silberlocken, du hast sie anders genannt, ich nenne sie jetzt Silberlocken, weil wir hier gerade im Wahlkampf
genau
sind,
das
wir
gesagt.
Können ja noch so rum, genau. Ja. Also was für ein Publikum bei euch ist und das wahrnimmt und wie man es vielleicht auch über Kultur und Kunstvermittlung schafft, in andere Milieus oder in migrantisierte Communities reinzukommen.
Ja, ich sag mal, da ist die Arbeit noch groß. Also weil es ich glaube, da muss man, also ja, ich glaube, wer so traditionell zu Jazzkonzerten in unserem Keller, in unserem schönen Gewölbekeller, 300 Jahre alt kommt, ist schon eher so dieses typische Jazzpublikum, also Silberlocken quasi, ne? Und auch eher männlich geprägt. Es kommen auch, wir haben neulich mal so eine Listening-Session gehabt, einen Plattenabend mit dem Autor Thomas Meinecke. Der hat dann Platten aufgelegt und dazwischen ein bisschen erklärt. Da war einfach mal ein anderes Publikum da. Das fand ich sehr interessant. Da kann man auch überlegen, was genau hat die jetzt angezogen. Ich glaube aber, da muss man wirklich hart dran arbeiten. Also ich glaube zum Beispiel, um wirklich jüngeres Publikum zu bekommen, da habe ich schon ein paar Erfahrungen gemacht. Also ich meine jetzt Kinder tatsächlich, würde es manchmal schon reichen, gar nicht die Musik zu ändern, sondern die Zeit, zu der das Konzert stattfindet. Also ich habe manchmal das Gefühl, Kinder sind weniger vorurteilsbelastet, sondern die lassen sich erstmal drauf ein. Wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie halt nach hinten und toben ein bisschen rum. Und das müssen die MusikerInnen dann halt aushalten. Tun sie teilweise sehr gerne, weil es irgendwie auf eine andere Weise ein viel intensiveres Zuhören auch gibt, ne? Also da, glaube ich, kann man ein bisschen dran drehen. Dann, glaube ich, tatsächlich ist eine der Schaltstellen auch, wie divers also kuratiert man das Programm. Mhm, ja. Also es geht ja immer ein bisschen Richtung, was steht auf der Bühne und was findet man dann im Publikum wieder. Also ich glaube, das ist eine Schaltstelle, an der wir schon, da wird aber schon ganz lange im Jazz-Institut dran gearbeitet. Und dann, ja, glaube ich, ist es nichts, was man so auf die Schnelle ändern kann. Ich glaube, dann muss man wirklich richtig, also diese Vermittlungsarbeit nochmal auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen angehen. Ich glaube schon, dass die Hochschule ein Punkt ist, wo sozusagen MultiplikatorInnen ausgebildet werden. Also wenn man da ein gutes Verständnis schafft für was ist Jazz, was sind die Chancen von Jazz und die gehen dann in Schulen. Also in Hildesheim zum Beispiel unterrichte ich tatsächlich eine Reihe von SchulmusikerInnen. Das denke ich, da habe ich nicht eine direkte Einflussnahme, aber wenn die dann mit ihren Klassen das machen und die dann mal in ein Jazzkonzert gehen, also ich glaube, es ist eher, also da bin ich auch, Bohren dicker Bretter ist für mich total okay. Also ich glaube, der schnelle Erfolg ist da ja nicht zu holen und vielleicht auch nicht so nachhaltig.
Also vielleicht, wir kommen auch gleich aus dieser Vermittlungs- und aus der kulturpolitischen, aus diesem Block hier raus, aber eine Sache möchte ich doch dich dann doch noch fragen, und zwar dein Eindruck dazu, wie das, also wenn man keinen Zugang zu bestimmten Kulturbereichen, Oper auch häufiger immer genannt, hat und Opern oder große Schauspielhäuser und Bühnen versuchen das ja über KulturpädagogInnen, dass man irgendwie Einführungen gewährleisten kann. Jetzt sagst du, vor allem bei Kindern ist es ja so, die wollen das einfach erstmal entdecken und spüren. Wie ist es, also wie nimmst du das wahr? Ist das was man vermehrt machen müsste? Also müsste man das im Musikbereich dann auch immer ein bisschen drüber sprechen und erklären, was hier eigentlich passiert, oder ist Entdecken einfacher oder total gemischt vielleicht?
Also die Kinder kann man ja quasi zwingen, indem man das einfach in Schulen sozusagen anbietet. Die kommen dann halt mit, sind vielleicht auch begeistert. Bei Erwachsenen, die kommen halt nicht, wenn sie keinen Bock haben. Also in dem Sinne muss man da, glaube ich, anders rangehen.
Aber andersrum, ist der Zug irgendwann abgefahren?
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Positiv. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Begegnung ist immer möglich. Und ich glaube schon, dass dann diese Art von auch Vermittlungsformaten, also diese Einführung vorm Konzert, gar nicht so schlecht wäre. Allerdings müsste die ganz anders funktionieren. Man kann ja nicht sagen, was weiß ich, Brahms Vierte, ein sehr geschätztes Stück von mir, kann man in verschiedenen Interpretationen hören. Heute Abend hören wir den und den Dirigenten. Also das ist ja in dem Sinne, dass Jazz und improvisierte Musik tatsächlich an den Abenden entsteht und viele von den MusikerInnen auch Eigenkompositionen spielen, kann man sozusagen nicht auf so einen Korpus, einen Kanon direkt zurückgreifen. Und man kann nicht sagen, die Entstehungsbedingungen könnte man vielleicht schon ein bisschen mehr. Also man kann ja mit den MusikerInnen vorher reden und sagen, was habt ihr euch dabei gedacht und was waren jetzt die Bedingungen. Aber es ist eine ganz andere Art von Vermittlung, glaube ich, als im europäischen Kunstmusikbereich. Aber ich glaube, trotzdem kann man das machen. Gerade so diese Bedingtheiten von, wenn ein Solo gespielt wurde, dann darf ich danach klatschen. Also schon, also der Rahmen, in dem sowas stattfindet. Wie höre ich das jetzt? Was passiert da? Was sind so Bluesformen? Wir hatten vorhin über Sonatenhauptsatzformen. Also was, ne, was sind so Harmoniken? Ich glaube schon, dass man da einfach auch ein bisschen Vermittlungsarbeit im Sinne von Beibringen von, was sind die technischen Grundlagen von Jazz? Also jetzt klingt jetzt so trocken, aber in dem Sinne einfach verstehbarer. Weil du gesagt hast vorhin auch, das ist so lang. Das liegt ja auch daran, dass du und andere dann keine Anhaltspunkte haben. Also es geht so durch, es strömt so und man hat nichts zum Halten. Und ich glaube, diese Haltepunkte lassen sich schon vermitteln.
Und ich finde, in der Vermittlung ist auch irgendwie beim Jazz der große Vorteil, dass viel anekdotisch passieren kann, weil einfach noch so viel bekannt ist. Natürlich gibt es auch über Mozart Sachen, die irgendwo notiert sind, die mal passiert sind, die aber auch eher so Mythen sind teilweise, dass er so ein Frecher war und so, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, im Jazz ganz anders, weil da teilweise Leute auf der Bühne sitzen, die Leute noch kannten, richtig, die diese Musik geschrieben haben und so. Und das, finde ich, ist auch nochmal irgendwie ein Ansatz.
Das stimmt. Wobei die Jazzforschung wiederum echt eher unterbelichtet ist, gerade in Deutschland, muss man sagen. Also dieses,
ist das so?
Ja, also dieses von dem Anekdotischen zum wirklich Vermitteln, wie waren die Lebensbedingungen. Deswegen ist dieses Archiv so wichtig, auch beim Jazzinstitut, weil ganz viel eben eigentlich erst noch erforscht und aufgearbeitet werden muss. Also in dem Sinne, glaube ich, es gibt einerseits diese Oral Tradition noch sehr stark, aber dann wiederum diesen eher wissenschaftlich fundierten Bereich und das Reden darüber, das ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf.
Wie funktioniert das denn bei euch? Also habt ihr Öffnungszeiten? Habt ihr Sprechstunden? Was kommen da für Leute zu euch? Und hilft dir da vielleicht auch so dein eigener wissenschaftlicher Hintergrund, dass du genau weißt, was die so wollen oder wie die recherchieren und wie sie vorgehen? Kommen da nur AkademikerInnen? Kommen da auch JournalistInnen? Wie läuft das ab?
Alle kommen tatsächlich, aber in unterschiedlichem Maße. Also es gibt tatsächlich Öffnungszeiten. Also wir haben Dienstag bis Freitag 10 bis 14 Uhr offen. Das heißt, da kann man eigentlich einfach vorbeikommen, wenn man gerade in Darmstadt ist. Also das ist auch eine herzliche Einladung. Wir führen dann auch durchs Haus und erklären sehr gerne. Die meisten kommen allerdings, wenn sie kommen, rufen vorher an, melden sich an und das sind dann JournalistInnen, aber vor allen Dingen auch WissenschaftlerInnen, die dann irgendwie Archivarbeit machen oder das ist ja auch eine Fachbibliothek für Jazz, es gibt da wirklich richtig viele Bücher und Publikationen, Zeitschriften zu Jazz, die man da einsehen kann. Es ist eine Präsenzbibliothek, das heißt, man muss dann teilweise auch hinkommen, um's anzugucken. Und dann gibt's ganz viel über Telefon und auch E-Mail, auch dass das dann tatsächlich auch international, also dass Leute Forschungsanfragen aus der ganzen Welt stellen tatsächlich.
Und ihr sucht raus.
Das ist ein Teil der Arbeit, dass dann, das machen vor allen Dingen meine Kollegen Art und Marie, dass sie dann Sachen raussuchen, teilweise scannen und schicken, aber auch bei Forschungsanfragen helfen im Sinne von nochmal genau nachfragen, wonach sucht ihr denn genau? Weil manchmal sind Forschungsanfragen gerade also es gibt auch Studierende, die sich dann melden und sagen, ich schreibe jetzt eine Bachelorarbeit über, was weiß ich, Frauen im Jazz in der DDR hatten wir jetzt gerade jemanden, dass man da nochmal genau guckt, wonach genau schaust du, weil sonst ist man ja manchmal auch, kennt man ja, völlig überwältigt von, wie wenn man so in der Suchmaschine quasi einfach nur ein Stichwort eingibt, dann kriegt man ganz viel zurück und weiß nichts. Und da sind die Mitarbeitenden des Jazz-Instituts eben auch durch die lange Erfahrung und ihre Ausbildung geschult, ein bisschen zu unterstützen, schon in der Anfrage. Also es ist quasi wie eine persönliche Bibliothekarin. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Und also das ist zum Beispiel auch eine Vermittlungsarbeit, dass ich denke, die Angebote des Jazz-Instituts selber besser nochmal zu erklären und zu gucken, wen könnte das erreichen, für wen könnte das spannend sein. Das ist, glaube ich, schon auch noch ein Punkt. Weil ich habe das Gefühl, da gibt es noch einfach viele, die das noch nicht nutzen, weil sie es nicht kennen. Und es gibt immer wieder Leute, die einfach vorbeikommen, auch Leute, die einfach sagen, das Gebäude fand ich so schön, jetzt habe ich mal geklingelt. Das ist aber tatsächlich eher selten, muss man sagen, weil es ja auch in Bessungen, wir sind ja hier auch in Bessungen, noch weiter südlich Bessungen sozusagen nicht und in so einem Innenhof relativ versteckt liegt.
Sehr schön, aber
versteckt.
Ein bisschen ab vom Schloss,
ja, das stimmt. Genau.
Ja. Ja, auch, dass Leute ins Haus kommen und sagen, was machen sie hier eigentlich? Ja, aber also es ist spannend, weil du hattest es vorhin angesprochen mit Berlin und Darmstadt und dass Darmstadt ja eine viel kleinere, also natürlich eine kleinere Stadt, aber auch eine kleinere Kulturszene zu bieten hat. Und trotzdem ist sie aber so groß, dass einfach wahnsinnig viele verschiedene Institutionen um Sichtbarkeit ringen und konkurrieren letztendlich auch. Ja, weil die Leute, die Interesse an einem Kulturprogramm haben, sich nicht aufteilen können. Und ich glaube, das ist was, was wir auch, also wir betreiben natürlich keine interne Publikumsforschung, aber wir haben ja ein ähnliches Publikum und das ist übrigens, also ist mir auch wichtig, da nochmal zu sagen, diese Silberlocken-Thematik, das ist ja nicht despektierlich, das geht ja einfach nur, also es ist schön, dass Leute viel Interesse an Musikrichtungen oder an Veranstaltungen zeigen. Es ist einfach wahnsinnig schade manchmal, dass man Jüngere irgendwie nicht mehr erreicht, also dass es sich wirklich so als so Generationengrenze zeigt und dass wir da vielleicht in der Ansprache anders sein müssten in unseren Texten oder ihr, wie auch immer ihr sie ansprecht, klar. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht über alle freuen, die hierher kommen.
Nein, es muss ja kein Entweder-Oder sein. Es soll auf gar keinen Fall ein Entweder-Oder sein. Ja.
Aber eine ähnliche Blase wird es sein, ne?
Genau, also in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es ganz spannend, dass wir eigentlich jetzt in einem super coolen gemeinschaftlichen Projekt irgendwie alles so ein bisschen abdecken, denn wir arbeiten mit einer relativ jungen Person zusammen, das kann ich jetzt an dieser Stelle verraten, beziehungsweise es ist schon länger, schon seit Anfang des Jahres eigentlich offiziell, dass die Schader Stiftung gemeinsam mit euch, mit dem Jazz-Institut und mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ein Projekt umsetzt im Mai, die Residence UNO und Jazz Sound of Dialogue heißt das Format und da arbeiten wir zusammen mit euch eine coole Veranstaltungswoche aus mit einem Stipendiaten aus Köln, Maximilian Scheich-Youssef, der dann zu uns kommen wird, der hier im Stiftungshaus, im Stifterhaus wohnen wird für eine Woche und auch natürlich ganz viel Musik machen wird, aber natürlich sich auch ganz viel unterhalten wird bei Tischgesprächen mit spannenden Leuten, die bei der UNO gearbeitet haben und da kooperieren wir und da freuen wir uns schon total drauf und ich bin, also ich finde es auch immer noch schön, so mit dir darüber zu sprechen, weil wir wissen, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau, wie das dann werden wird. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Inwiefern reizt dich das denn? Ich weiß noch, dass als die Anfrage an das Jazz-Institut kam von uns, hey, wir haben da was mit UNO und wir wollen was mit Jazz machen, wie passt das zusammen? Warst du noch relativ frisch im Job und was hat das für dich ausgemacht, dass du gesagt hast, ja klar, das machen wir? Ja, ich hätte ja auch sagen können.
Nee. Nein, danke. Das stimmt. Das Projekt existiert ja schon sozusagen von vor meiner Zeit oder von vor unserer beider Zeit.
Also du konntest es nicht ablehnen.
Doch, ich hätte sagen können, ich führe das nicht weiter. Es wurde mir auch von meinem Vorgänger, der hat mir ein sehr, sehr langes, ausführliches Übergabedokument hinterlassen. Da war das ein Teil davon, hat gesagt, schau doch mal, was du damit anfangen kannst. Das ist so ein bisschen noch unklar. Aber tatsächlich reizt mich sowas sehr, muss ich sagen. Also ich finde das sind für mich so Schnittstellen, an denen die einerseits sozusagen die Wirksamkeit von Jazz größer werden kann und andererseits Leute einfach auch ein bisschen mehr verstehen können von Jazz und improvisierter Musik. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also man kann ein bisschen einfach, wie Jazz in der Gesellschaft wirken kann. Also da geht es von mir so ein bisschen um Sachen wie Ambiguitätstoleranz, improvisieren können. Also das sind ja so Bereiche, wo ich denke, so ist Jazz nicht immer genuin, aber es sind Transferbereiche. Und sowas auszuloten und zu gucken, wo kann das wirklich genuin funktionieren und es ist nicht nur ein Überstülpen von Sachen, die irgendwie gut im Antrag klingen, das finde ich extrem spannend. Also deswegen, ich finde das herausfordernd, interessant. Deswegen war ich da erstmal, dachte ich so, okay, da kann man, muss man mal schauen, was man draus machen kann. Und dann kam ich gerade aus einer 10-tägigen Residenzphase in Berlin, aus meinem letzten Projekt, dem House of Jazz, Zentrum für Jazz und improvisierte Musik in Berlin, was schon ein paar Jahre als so eine Art Ankerinstitution für Jazz und improvisierte Musik im Schwange ist, quasi so ein Konzerthaus mit Vermittlungsangebot und Produktionsräumen, was es ja in der Klassik ganz viel gibt. Also es ist dann immer bei uns die Rede von den 86 Opernhäusern und eigentlich gibt es in Deutschland nur eine Stätte in Köln mit dem Stadtgarten, die so in ähnlicher Weise wirkt in die Jazz- und Impro-Szene. Deswegen ein wichtiges Projekt und wir hatten sozusagen in 10 Tagen, einen Monat bevor ich in Darmstadt angefangen habe, das mal ausprobiert. Also es gibt, das Projekt gibt es noch nicht, es ist ein landesfinanziertes Projekt mit Berlin und Bund. Aber wir haben 10 Tage lang an dem Ort, der damals gedacht war, Alte Münze, ausprobiert, wie das ist, wenn MusikerInnen und KünstlerInnen, das ist ja auch interdisziplinär gedacht, miteinander arbeiten, einfach mal ein bisschen längere Arbeitszeiträume auch haben, Möglichkeiten, Sachen zu entwickeln. Gleichzeitig, dass das Publikum von außen reinkommen kann. Die konnten da die 10 Tage lang einfach reinkommen. Da hatte ich das Gefühl, das Potenzial von solchen Arten von Residenzen, längeren Arbeitszeiträumen und dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, die vielleicht mit der Musik erstmal gar nichts zu tun haben, was sich daraus entwickelt, das hatte ich da gerade in Aktion sozusagen gesehen und deswegen war das auch was für mich extrem spannend war, selbst mal auszuprobieren. Wir hatten es damals mit der Kuratorin Tina Heine gemacht, die jetzt hoffentlich auch zu einem der Tischgespräche kommt. Es kommen ja auch aus dem Kulturbereich ein paar GesprächsteilnehmerInnen dazu. Und ich finde es immer gut, nicht Jazz in eine Nische zu packen. Für mich ist das Teil der Gesellschaft und in diesem Sinne war das für mich ein ideales Projekt.
Ich glaube auch, also weil du vorhin gesagt hast, wie kriegt man das so ein bisschen raus und wie kommt man aus dieser Bubble? Vielleicht ist es so ein bisschen der Way to go, dass man tatsächlich so unverhoffte Connections macht und findet und dass man ja eine Verbindung schafft oder eine Veranstaltung hochzieht, wo die Leute schon direkt im Titel sich denken, hä? Klingt spannend. Also UNO und Jazz hätte ich im Leben nicht zusammengebracht. Mm-mm, ich auch nicht. Von daher bin ich da auch sehr, sehr gespannt, was passiert. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne jetzt schon mal auf die Website gucken unter www.schala-stiftung.de/UNO-Jazz. Da gibt es alle Infos und ich glaube, Ende März releasen wir das Programm und ja, bleibt gespannt. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Ohne mich hier selbst zu beweihräuchern mit uns.
Kann sagen, also ihr beiden. Machen wir weiter. Also was heißt, machen wir weiter? Wir kommen jetzt zurück. Wir
kommen zum Hauptteil quasi. Ja,
vielleicht kommen wir auch zum Hauptteil. Sagen, wir kommen zurück zu Bettina als unser Gast und wollen nochmal, was haben wir dir vorab nämlich nicht geschickt? testen mit, also du nennst es Lightning Round, das sind entweder oder Fragen.
Du hast damit angefangen.
Ich habe damit angefangen.
Ja, du hast das Lightning Round genannt mal am Anfang.
Mein Gaslighten. Auch
Speed
jetzt
Round hast du vorhin gesagt, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Speed Round.
Okay, also es steht hier keine Überschrift drüber, deswegen geben wir dir 2 Optionen. Du musst schnell reagieren, du kannst es auch kurz begründen,
okay.
Aber du musst nicht. Du kannst einfach nur einfach sagen.
Ich fange an und wir wechseln uns ab.
Ja, gut, ja? Go ahead.
Cool. Mozart oder Monk?
Monk.
Das geht ganz schnell. Jam Session oder Gig?
Jam Session.
New Orleans Jazz oder Free Jazz?
Free Jazz.
Was, die leuchten Namen. Whiplash oder La La Land?
Oh, beides nicht.
Wir dürfen kommentieren.
Sorry, also, ich weiß,
wir haben keine Kameras laufen,
ich weiß,
aber
Damien Chazelle. Die Gesichtsausdrücke sind gut. Sorry, also aus verschiedenen Gründen.
Dennis
also,
ist Schuck. Du hast einen Joker. Was willst du dir denn stattdessen?
Oder stehst du einfach nicht auf Jazz in Film?
Ich finde die Darstellung immer mal ein Problem. Also ich fand bei Whiplash tatsächlich, das ist ja sehr sportlich, ja, ne? Wie schnell und so kann man spielen und dieses bis zum Blut. Mhm. Ich fand das einfach sozusagen für Kunst, ich fand das so unkünstlerisch. Also ich meine, klar, super, super Schauspieler, super interessant, aber ich fand, es hatte mit Jazz und Musik als Kunstform wenig zu tun. Es war wie Hochleistungssport.
Genau, ja, deswegen also war, glaube ich, meine Analogie total, auch Sport.
Ja, absolut, genau. Ja. Und ich finde das falsch. Und ich finde, dieses Bild wird sozusagen vermittelt und für mich ist das nicht der Kern von, was Jazz für mich ist. Ne? Es, wenn jemand anders das super findet, okay. Das ist
trotzdem 4,5 Sterne.
Ihr habt ja mich gefragt. Ihr habt ja mich gefragt.
Vielleicht kurzer Exkurs. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Soundtrack to Coup d'État. Hast du ihn schon gesehen? Mhm. Weil da habe ich gehört, dass er echt cool sein soll und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher, das nehmen wir in die nächste Jazz-Podcast-Runde auf.
Ich meine La La Land, also.
Aber das ist ja ein Musical, das ist ja schon.
Also ich liebe die SchauspielerInnen. Ja. Ich liebe die SchauspielerInnen, aber auch da dieses Glorifizieren, das ist ja total traditionalistisch Jazz, ne? Also ja, auch, ja. Das ist halt wie eine Fantasie. Klar, ich liebe Emma Stone und Ryan Gosling, also ich finde die super als auch Paar, ne? Und es hatte schon Momente für mich, aber es hat das, also ich fand das schon wieder. Also für mich geht es vorbei an dem, was Jazz ist. Also ich, wenn ihr mich fragt, also ich fand Birdman zum Beispiel auch mit Emma Stone einen super Film und hat auch einen super Schlagzeug-Soundtrack, der live improvisiert ist zu den Bildern. Also das ist was, wo ich da gehe ich mit sozusagen, wenn es um Jazz im Film geht.
Dann ist es verletzt, aber wir machen weiter. Selbst spielen oder zuhören?
Zuhören. Ihr seid bei der Lightning Round selber nicht so schnell.
Nee, ich bin doch bei Whiplash und La La Land. Ich bin komplett raus. Aber stimmt, du bist schneller als wir. Ich halte mich jetzt ans Tempo. Combo oder Big Band?
Combo.
Theater oder Kino?
Darf ich beides sagen, weil ich vorhin keins gesagt habe?
Nein.
Dann Kino.
Kino. Aber nicht Whiplash und La La Land. Analog oder digital?
Also ich nutze nur digital, ich muss es zugeben.
Das ist eine gemeine Entweder-oder.
Das finde ich total spannend, weil du ja vorhin gesagt hast, diese Querverweis-Index, Jazz-Index ist nur analog.
Stimmt, ja.
Ist das geplant, dass sich das nochmal ändert irgendwann?
Also man muss jetzt sagen, also es gibt Dateien, in denen es liegt, aber die sind nicht von außen durchsuchbar und die sind nicht, also es sind wirklich 60 oder 100 Dateien, die nicht miteinander verschaltet sind. In dem Sinne kann man das nicht digital nennen, sondern es ist auf dem Computer. Und es ist geplant, das zu ändern.
Okay. Lesen oder Musik hören?
Lesen.
Darmstadt oder Berlin?
Berlin.
Auch fair.
Das ist meine Familie.
Das check ich. Das war eine schnelle Lightning Round. Ich finde es immer spannend. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ich finde, das gibt immer noch mal einen schönen Einblick in die Person, die hier eigentlich sitzt. Damit kommen wir tatsächlich schon zum Ende von unserer Aufnahme. Und obwohl die Lightning Round, finde ich, schon immer ein guter Abschluss ist, würde ich trotzdem noch mal gerne fragen, wie es so um deine Emotionen steht. Was macht dir gerade besonders Angst?
Rechtsruck und die anstehende Bundestagswahl.
Wissen wir auf jeden Fall mehr, wenn dieser Podcast erscheint.
Dann wissen wir mehr, wenn es gesendet ist, ja.
Was macht dich wütend?
Ich bin gerade sehr politisch unterwegs. Ich habe das Gefühl, viele wichtige Themen kommen gar nicht erst vor im politischen Bereich. Also Klimakrise, Vermögensungleichheit. Und das macht mich dann also hilflos und wütend dann auch, ja.
Hast du einen guten Take, um damit umzugehen? Also hast du einen
Woraus
Tipp für uns alle?
Woraus ziehe ich Energie? Also letztendlich glaube ich, dass es immer besser ist, irgendwie weiterzumachen, als aufzugeben. Das ist so das eine. Zynisch werden finde ich keine Option. Und ich suche mir immer irgendwie einen Hebel, wo ich mitwirken kann. Also wo ich das Gefühl habe, ich tue wenigstens auf meinem Ort was. Und da gibt's ja zum Beispiel in Kulturinstitutionen die vielen, die immer wieder Aktionen machen. Also als Kulturinstitution gegen rechts, das ist sowas, wo ich mich jetzt gerade wieder aktuell angemeldet habe und gesagt habe, wir würden uns gerne beteiligen. Also das, ich versuche meine Hebel sozusagen. Dann fühle ich mich nicht so hilflos und wütend.
Dann schließen wir mit was Positivem. Oder du hast möchtest noch was sagen?
Ich warte jetzt erstmal ab, was das Positive wird.
Was macht dich denn froh?
Ich glaube, was mich immer wieder froh macht, sind Menschen, die ich schon kenne, die ich neu treffe, wo ich das Gefühl habe, es ist noch nicht alles verloren sozusagen. Leute, mit denen man Projekte anfangen kann, Leute, mit denen man gut ins Gespräch kommt, die ähnliche Gedanken haben oder auch neue Gedanken, wo ich das Gefühl habe, die Welt ist sozusagen, besteht auch aus solchen Menschen. Das macht mich froh.
Ja, also weil wir einfach 30 Folgen Podcast mittlerweile oder roundabout 30 Personen hier vor uns hatten, die wir gefragt haben, was macht euch wütend, was macht euch Angst? Und das waren meistens Metaebene politischere oder gesellschaftlichere Entwicklungen. Ja. Und diese Glücklich-Frage war sehr privat und nah. Ja, dass man häufig das Glück irgendwie daraus zieht, zu sagen, ich kann heute Abend meinem Kind was vorlesen oder hab jetzt Enkel oder irgendwie sowas. Die wütenden Sachen waren wirklich immer irgendwelche politischen Entwicklungen. Es war nicht der Fahrer, der dir morgens die Vorfahrt genommen hat, sondern es waren immer die ganz großen Themen.
Ja. Und, ich bin, glaube ich, ein zutiefst politischer Mensch.
Ja, also das hat man rausgehört.
Ja, genau. Also ich finde, also auf meiner Stelle und deswegen mich beschäftigt es bis in die Nacht sozusagen. Und das ist nicht negativ.
Überhaupt nicht. Ja. Also super spannender Podcast für mich. Natürlich auch auf persönlicher Ebene, aber auch für uns als Schader-Stiftung. Und damit gehen wir raus, Dennis. Ich überlasse dir sehr gerne die Abmoderation.
Ah, die haben wir vorher nicht abgesprochen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Erstmal, Bettina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank euch.
unsere privaten, persönlichen, aber auch beruflichen Fragen so ausführlich beantwortet hast. Ja, wir sind hier durch. Ihr findet alle Informationen zu dem, was zwischen Jazz-Institut und Schaderstiftung stattfinden wird, bei uns auf der Homepage. Ihr findet alle Informationen auf dem Weg bis dahin auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und hört doch gerne in unsere anderen Podcasts rein, wenn ihr hier schon gerade auf der Plattform den hier hört. Und wir würden uns freuen, euch wieder dabei zu haben in Zukunft. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Yay. Was hast du jetzt gemacht?